Die Bibelwoche steht unter dem Gesamtthema Weltenwende, biblische Herausforderungen nach 1. Korinther 15 mit dem Unterthema Christsein ist mehr als ein bisschen Moral. Gestern hörten wir, dass es wichtig ist, die großen Linien in der Bibel zu erkennen. Die großen Linien, die gerade vom Alten Testament her in das Neue Testament hineingehen, wie viele wichtige Linien von den alttestamentlichen Gestalten Abraham, Josef, Hannah, Mose, Jeremia und anderen auf Jesus Christus hinweisen. Wie da schon im Alten Testament diese Grundlinie erkennbar wird, dass Gott Erniedrigte erhöht, das in Jesus dann sich vollendet und bis in unsere Zeit hereinreicht. Namen wie Friedrich von Bodelschwing, Jochen Klepper sind gestern genannt worden. Und heute sind wir zum Thema beieinander, zum Abgeschobenwerden verurteilt, die Sache mit dem Tod. Wolf Schäffbuch deutete gestern schon an, heute geht es darum, dass es hier in 1. Korinther 15 heißt, der Tod ist der Feind. Immer wieder mache ich mir Gedanken, wenn ich bei Trauergesprächen gesagt bekomme, er oder sie ist jetzt von ihrem oder von seinem Leiden erlöst. Ist der Tod wirklich eine Erlösung? Ist es so übereinstimmend mit der Bibel, dass der Tod erlöst? Ist es nicht der Tod Jesu, der uns erlöst? Erlöst unser Tod uns? Diesen Fragen werden wir heute Abend nachgehen in der Auslegung, die uns Wolf Schäffbuch geben wird. Lassen Sie uns zunächst beten. Herr Jesus Christus, du bist aus dem Tode auferweckt. Du bist hindurch gekommen und hindurch gebracht worden und du bist uns nahe als der Auferstandene. Gib uns jetzt teil an deinem Leben. Wir hören und wissen, dass du dem Tod die Macht genommen hast. Du weißt, was uns ängstigt, bewusst oder unbewusst im Blick auf den Tod. Wir bitten dich, gib du dein Wort herein in unsere Lebenssituation und mach du uns ganz fest an dir. Hilf uns, dass wir uns festmachen an dir und dass wir so das Leben, die Auferstehung und das Leben bekommen als Geschenk von dir. Darum bitten wir dich für uns und für die, die uns am Herzen liegen, für unsere Trauernden und auch für die Sterbenden. Amen.
Weltenwende, liebe Freunde, in unserer Welt gilt, hast du was, so bist du was. Jeder ist so viel wert, als er sich gefallen lässt. Lieber gesund und reich als arm und krank. Und Gott hat ein ganz anderes Gesetz in unserer Welt aufgerichtet. Was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was gering ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, das hat Gott erwählt, auf das wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, was Gott aus nichts macht. Diese Linie, dass Gott Totes lebendig macht, Dinge, die keine Verheißung zu haben scheinen, die am Boden sind, dass er die Niedrigen erhebt. Diese Gotteslinie hat ihr Testbuch, ihr Verlässlichkeitssiegel in Jesus bekommen. Christus ist gestorben und dazu noch für uns Sünder, die wir vor Gott eigentlich gar nichts mehr zählen dürfen, nach der Schrift. Weil diese Linie schon im Alten Testament da ist. Und er ist lebendig gemacht worden, er ist auferweckt nach der Schrift, weil Gott die Niedrigen erhöht. Weil es der Stolz und die Freude Gottes ist, zu zeigen, wie er aus totaler Hoffnungslosigkeit etwas macht. Da ist die Linie, Frau Flöter hat es gesagt, von Abraham und David und Hannah und Josef und Hiskia und Jeremia. Und Jesus hat sich in diese Linie gestellt. Der Stein, von dem die Bauleute gesagt haben, das hat keinen Wert. Den hat Gott zum Eckstein gemacht. Das Machen Gottes ist großartig. Die Weltenwende, dass nur das Zukunft hat, was Gott macht. In unserer Welt meint man, es zähle die Macht der Bajonette, die Macht des Geldes, die Macht der Weisheit. Das gab es im alten Rom, aber das ist untergegangen. Das gab es bei den hohen Staufern, die versucht haben, bis nach Sizilien Europa auszudehnen. Zerfallen. Das gab es bei Napoleon, der hat lang vor der europäischen Gemeinschaft eine europäische Einheit angestrebt, bis hin nach Moskau. Das ist kläglich vergangen. Und am allerkläglichsten die Machthaber, die ein tausendjähriges Reich anstrebten und nach 12 Jahren den totalen Zusammenbruch unseres Volkes geschaffen haben, wie wir ihn in der Geschichte noch nie erlebt haben, und nicht mal im 30-jährigen Krieg. Weltenwende. Zukunft hat der Verachtete und Allerverachtetste und Unwerteste, der Jesus. Bis einmal alle Zungen bekennen müssen, er ist der Herr. Weltenwende. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ja nicht bloß ein Vorträgle, sondern wichtig ist, dass wir uns auf den Boden dieser Realität stellen. Unser Leben bekommt nicht seinen Wert durch das Lob, das wir von Menschen bekommen, durch das, was wir schaffen, sondern allein dadurch, dass Jesus sagen kann, du gehörst zu mir. Vorrede 1, Ende. Vorrede 2. Diese universale Bedeutung Jesu, weltumfassende Bedeutung, hat der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 durchkonjugiert an der Frage des Sterbens. Sterben ist Menschheitsschicksal. In den weiten Labradors und in den Krals Afrikas. Der Neandertaler ist gestorben, ebenso wie Goethe und Schiller und Sauerbruch. So wie jedes von uns, so verschieden unsere Schicksale sind, todsicher einmal sterben wird. Menschheitsschicksal. Und nun sagt der Apostel Paulus, so wie Christus auferstanden ist, die meisten von Ihnen haben ja eine Kopie jetzt von 1. Korinther 15, wo im Vers 20 heißt, nun aber ist Christus auferstanden. Da ist dieses engmaschige Gefängnis des Todes, das alle Menschen gefangen nimmt, durchbrochen. Nun ist Christus auferstanden. Und das hat Folgen für uns, ob wir glauben oder nicht glauben, ob wir normal beerdigt werden oder auch für die, die mit der Estonia untergegangen sind. Für die Verbrannten, für die Raucher oder Nichtraucher, für die Maßlosen und für die Gesundheitsapostel, die alle, die sterben werden. Vers 22, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Und da kann keiner sagen, ja Jesus, du bist mir uninteressant. Sie werden alle in Christus lebendig gemacht. Daran zeigt sich die weltumfassende Bedeutung Jesu. Er hat sich ja den Verderbensmächten entgegengeworfen. Er ist diesem Rat des Verderbens in die Speichen gefallen. Dem Sturm und dem Aussatz und der Blindheit und der Krankheit und dem Hunger. Und am Schluss sah es so aus, als ob das gewaltige Rad des Todes über ihn selbst hinwegrollt und ihn vernichtet. Nun aber ist Christus auferstanden. Er hat mit dem Todesschicksal gebrochen. Das müssten eigentlich alle Menschen, die dem Tod entgegengehen, hell aufwachen. Das, was uns im Evangelium, in der Bibel gesagt wird, wird sonst nirgends gesagt. Schluss eine Not, damit bin ich am Ende von Vorrede 2 und komme zur Vorrede 3. Dass wir uns hinwegmogeln, hinwegmogeln und betrügen über die ganze Furchtbarkeit, dass wir sterben müssen. Sehen Sie, ich bin jetzt seit einem Jahr in Ruhestand. Als ich vor einem Jahr in Ruhestand ging, hat ein Freund, der Martin Kuhn, mir geschrieben, lieber Rolf, die nächste sichere Station deines Lebens wird dein Sterben sein. Und stell dich drauf ein. Die nächste sichere. Ich wünsche dir noch ein langes Leben, aber die nächste sichere Station. Solche Freunde muss man haben, verstehen Sie, die so offen mit einem reden. Und nicht noch am 90. Geburtstag sagen, ad multos annos, noch auf viele Jahre. Hoffentlich erlebst du den 180. nicht. Er hat ja recht. Vor 10 Jahren hat mein Friseur gesagt, jetzt wäre es Zeit für ein Toupet. Heute ist zu spät, heute habe ich mehr Haut auf dem Kopf als Haare. Heute sagt der Zahnarzt, ich glaube, wir müssen jetzt bald eine Prothesle uns eintun. Er sagt Prothesle, damit es mich nicht umhaut. Früher habe ich Witze gemacht und habe gesagt, Zähne habe ich wie Sterne, nachts kommen sie raus, darf ich sie mal rumreichen. Und habe gedacht, es kommt nie so weit. Ich höre ja noch gut, gell, aber bei manchen Referenten sage ich, Sie müssen etwas deutlich reden. Ich höre gut, aber Sie reden so undeutlich. Nein, mein Gehör ist schlecht. Zum Arzt sage ich, Sie haben mir doch vor einem halben Jahr keine rechte Brille verschrieben. So schlecht. Der hat eine gute verschrieben, aber in dem halben Jahr ist schlechter geworden mit meinem Sehen. Ich gleiche einem Haus, in das es überall hineinregnet, durch das der Wind pfeift. Baujahr 32, 31. Wo der Architekt sagt, es ist gescheiter, man reißt es ab, als dass man es fliegt. Bei einem Haus und wahrscheinlich bei mir auch. Und trotzdem verbiete ich mir den Gedanken, noch bei jeder Beerdigung, dass man auch mich in der Holzkiste hinausträgt auf den Friedhof und hinunterlässt und sagt Erde zu Erde. Ich verbiete mir es. Sterben ist nicht immer schlimm. Ich habe zwar immer Scheu gehabt, wenn ich als Pfarrer zu Sterbenden gerufen wurde und war jedes Mal beeindruckt, auch bei Sterben von jungen Leuten, nach schwerem Krebsleiden, bei alten Leuten. Sterben hat etwas Erhabenes. Nach schwerem Leiden der letzte Atemzug, Schweigen, noch einmal atmet der Mensch ein und dann steht still. Da brauchen Sie keinen Leichenbeschauer und keinen Arzt, da wissen Sie sich aus. Das, was vorher noch ein Mensch war, mit dem Sie noch vor einer halben Stunde gebetet haben, befiehl du deine Wege und die Lippen haben sich nicht bewegt, das ist noch Hülle. Und jetzt verstehe ich alle Menschen und Angehörigen, die in diesem Augenblick das Fenster aufmachen und sagen, das ist doch, jetzt ist die Seele herausgegangen, jetzt muss doch die wie Vögele davonfliegen. Ich verstehe das. Das Eigentliche, was einen Menschen ausmacht, ist doch nicht mehr da. Aber wo ist jetzt dieser Mensch? Wie geht's weiter? Allen Zeiten, ich bin immer noch bei Vorrede 3, dass wir uns hinwegmogeln. Zu allen Zeiten hat man sich in zwei Richtungen eine Lösung erträumt, ausgedacht, philosophiert. Einmal mit dem Tod ist alles aus. Wie eine Kerze nach Flackern erlischt, so ist es auch mit dem Tod. Dann ist aber aus. Darum lasst uns essen oder trinken und trinken. Morgen sind wir tot, es steht sogar 1. Korinther 15. Zweiten Hälfte von Vers 32. Wenn die Toten nicht auferstehen, wenn es aus ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst uns so viel Rentnerfahrten machen, wie wir überhaupt machen können. Das Geld, das wir vererben, gibt doch bloß Streit. Solange das Lämpchen glüht, soll es auch funkeln, nicht? Was hat Jesus gesagt? Er hat nicht viel gesagt, wie es weitergeht nach dem Tod. Aber in der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus hat er gesagt, der arme Lazarus kam in Abrahams Schoß. Und der Reiche in die Hölle und die Qual, die Totenwelt. Also Jesus hat es mit einer anschaulichen Geschichte verboten zu sagen, da hört es selber auf, ist aus. Von wegen. Er hat uns gar nicht viel Angst gemacht, sondern du hast gesagt, heute ist wichtig, dass du das Heil eintust für dich. Die andere Lösung ist, und der große Philosoph Jean-Jacques Rousseau der nicht viel geglaubt hat, hat gesagt, wir alle sind überzeugt, dass es irgendwie nach dem Tode weitergeht. Irgendwie. Die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross spricht immer wieder davon, dass da die lichten, hellen Nebel kommen, die uns einhüllen. Aber sie hat bloß Sterbende gefragt, die wieder zurück ins Leben kamen. Der Tod selber ist stumm. Jesus hat auch nicht den Lazarus oder den Jüngling von Nain oder das Töchterlein des Jairus lange Geschichten erzählen lassen, wie es hinter diesem Tor des Todes aussieht. Der Tod ist stumm. Wie geht es weiter? Manche denken, so wie ich im Leib meiner Mutter schon Mensch war, unbewusst zwar, aber mein Herz hat geschlagen und sogar meine Organe haben gearbeitet, so könnte es ja auch sein, nach dem Sterben, dass ich meine Identität bewahre, ich selbst bleibe, auch wenn mir es nicht bewusst ist. Manche anderen sagen, es muss doch eine Wiederverkörperung geben, es darf doch gar nicht sein, dass der Erich Honecker sich davon stiehlt oder Hitler davon stiehlt, die müssen nochmal kommen, damit man sie verprügeln kann oder irgendwie. Also es muss doch Träume. Da ist kein Verlass drauf. Sie dürfen ruhig träumen, wenn Sie wollen, aber ich wünschte, dass Sie Ihr Leben bauen auf Verlässliches. Und deshalb haben wir gestern über die Bibel gesprochen, dass der Apostel Paulus sagt, die Bibel ist verlässlicher, als ihr denkt. Da sind Grundlinien Gottes drin, und wenn ihr nicht euch auf fragwürdige menschliche Philosophien einlassen wollt, müsst ihr euch auf Gottes Wort einlassen. Die Wahrheit. Und da lesen wir jetzt. Jetzt sind wir nach langen Vorreden beim Apostel Paulus, und er nichts anderes weitergeben will als göttliche Wahrheit. Ich darf Sie bitten, in diesem großen Kapitel 1. Korinther 15 jetzt nochmal bei Vers 22 zu lesen. Denn wie Sie, die Menschen in Adam, alle sterben, so werden Sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, es gibt eine klare Ordnung Gottes, als Erstling, als Prototyp, als Vorausabteilung Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, man könnte auch übersetzen, danach der Rest, die Übrigen. Vers 26, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und jetzt machen Sie einen Sprung hinüber zu Vers 55. Tod, wo ist, Vers 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde. Erste Feststellung aus Gottes Wort, der Tod ist ein Feind. Zwar gibt es den herrlichen Bachsatz, fast so herrlich wie das, was wir uns gesungen haben, komm, o Tod, du schlafest, Bruder. Die Bibel sagt, der Tod ist nicht der Bruder des Schlafes, sondern der Feind, über den man klagen und weinen kann. Sie können beim Sterben weinen. Sie sind vom Feind gemacht. Das passt nicht in Gottes gute Schöpfung. Das ist die Störung. Psalm 90, das, was wir oft am Silvesterabend miteinander beten. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht. Für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott, der du die Menschen lässest sterben.
das macht dein Zorn, dass wir so vergehen. Gott kann auf uns verzichten, auf jeden von uns. Selbst auf Menschen, von denen wir meinen, wir könnten nicht auf sie verzichten. Der Tod ist ungeheuer bitter. Das ist biblischer Realismus. Und Vers 56, der Stachel des Todes ist die Sünde. Vor ein paar Wochen war ich bei einer Beerdigung im Gäu. Da hat der Pfarrer gesagt zu den Angehörigen, ihr könnt euch freuen, was ihr an eurer Tante Gutes getan habt, wie ihr sie gepflegt habt, für sie da war, noch bis ins hohe Alter. Und die Angehörigen waren am Rand des Selbstmords, weil die Anklagen da waren, wie viel Lieblosigkeit gegenüber der Tante da war. Doch unrealistisch. Bei jeder Beerdigung habe ich Gewissensbisse, was ich versäumt habe, dass eine Geschichte nicht in Ordnung gebracht wurde, dass ich einen Brief hätte schreiben sollen, dass ich zu wenig Liebe erwiesen habe. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Was ist in meinem Leben überhaupt herausgekommen? Ich habe in den Tag hineingelebt. Selbst der Atheist Erich Maria Remarque, der große Schriftsteller, hat in seinem letzten Roman geschrieben, wie viele Menschen habe ich betrogen? Wie viele Frauen waren für mich bloß Spielzeug? Aber das Schlimmste ist meine Schwindelgeschäfte mit Gott. Immer wenn ich in Not war, habe ich Gott angerufen und ihm alles Mögliche versprochen. Und wenn mir es wieder gut ging, habe ich alles vergessen. Ich habe Gott behandelt, wie man keinen Geschäftspartner behandeln würde. Stachel des Todes ist die Sünde. Was ist in meinem Leben alles daneben gegangen? Mein Leben ist doch nicht markiert, dass ich meine Kinder gut erzogen habe und dass ich ihnen etwas hinterlassen habe und dass ich lieb war und geduldig und für die Wahrheit des Evangeliums eingetreten bin, sondern dass ich Menschen auf den Fuß getreten bin und dass ich die Kirche durcheinander gebracht habe. Und dass, da fragen Sie meine Kinder, wie es zu Hause zugeht und meine Frau. Stachel des Todes. Was ist die Bilanz, die bleibt? Dass ich es nicht wieder gut machen kann. Der Tod ist ein Feind. Und jetzt das Zweite, was ich heraushöre, dass solche Leute mit einem Leben voller Schlaglöcher zu denen gehören, von denen im Vers 23 gesprochen wird, die Christus angehören. Nicht nur Vergangenheit. In der Bibel hat jede kleine grammatikalische Form ihre Bedeutung. Nicht nur Angehörten. Wer Christus gehört, gehört Christus in Ewigkeit, auch im Tod. Weil der Herr Jesus gesagt hat, ich lebe und ihr sollt auch leben. Da in Bethanien hat die Martha gesagt, Herr Jesus, ich weiß, dass mein Bruder auferstehen wird am jüngsten Tag. Da hat Jesus gesagt, was am jüngsten Tag? Ich bin das Leben und die Auferstehung. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der kann gar nicht mehr richtig sterben. Liebe Freunde, ich bin gespannt auf mein Sterben. Der Jesus, der so viel in meinem Leben getan hat, was der dann tun wird. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich bin gespannt darauf. Jesus lässt mich ewig nicht, das ist meine Zuversicht. Warum eigentlich? Ich bin doch kein edler Mensch, weil das stimmt, mit dem der Paulus angefangen hat. Christus ist für uns Sünder gestorben. Gerade weil so viel Defizite in meinem Leben sind, sagt Jesus, für dich bin ich da. Ich bin nicht der Heiland für die Frommen, sondern für die Kranken, für die Leute, denen das Gewissen schlägt, die in ihrem Leben viel nicht wieder gut machen können, bin ich da mit meiner Gerechtigkeit. Die, die Christus angehören, gehören sie Jesus an? Verstehen Sie, ich habe viel Sympathie für den VfB, vielleicht wundern Sie sich, aber im Augenblick ist ja kein Wunder, nicht? Aber ich war immer schon für den VfB, als guter Stuttgarter. Aber ich gehöre nicht zum VfB. Und seit Jahren war ich bei keinem Spiel mehr. Sympathie ist was anderes als dazugehören. Von einer Sache etwas halten, vielleicht halten Sie viel von Jesus, von der Bibel, vom Gottesdienst. Gehören Sie an, dass Sie wissen, mein Jesus, das bleibt, das trägt durch. Zuerst ist Jesus auferweckt und selbst in der Not des Todes erleben die Auferstehungskraft Jesu, die Christus angehören. Das bleibt. Auch im Tod Jesus gehören. Der Apostel Paulus sagt, Römer 14, leben wir, dann leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, gehören wir dem Herrn. Ich wünsche, ich bitte, ich sehne mich danach, dass Sie dem Herrn Jesus gehören. Im Leben und im Sterben sind Sie und bleiben sein. Sie gehören nicht ihrem, sollen nicht ihrem Körper gehören, nicht dem Arzt, nicht ihrer Krankheit, nicht der Erde, nicht der Verwesung, nicht dem Tod, sondern Jesus. Da kann der Tod kommen und Jesus wird sagen, Entschuldigung, die gehört mir, der gehört mir. Deshalb könnte jede Christenbeerdigung ein Fest sein. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Dritte Wirklichkeit, die der Paulus uns sagt. Vers 50. Was wird denn geschehen? Das sage ich euch, liebe Geschwister, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Vers 52 machen wir weiter, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Wenn einmal dieser Ton durch die Welt gehen wird, werden alle Toten auferstehen. Früher hat man noch im Konfirmandenunterricht was gelernt, das war gar nicht schlecht. Und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird, und mir samt Christus, mir samt allen Gläubigen in Christus das ewige Leben geben. Wenn die letzte Posaune ruft, werden alle Toten auferstehen. Alle. Dann heißt mal in der Bibel, Apostel Paulus sagt es im 2. Korintherbrief, dann werden wir einmal vor Jesus gestellt werden, dem Gott das Gericht gegeben hat und alles, was in unserem Leben war, jedes falsche Wort, jede Gehässigkeit, jede Gier wird offenbar werden. Auch bei denen, die Christus angehören. Das ist die letzte Gerechtigkeit, dass nichts vergessen ist in dieser Welt, auch von meinem Leben nicht. Dann kommt es entscheidend darauf an, dass das wahr wird. Die Christus angehören, hören die Stimme. Kommt her zu mir, ihr Gesegneten des Herrn. Nicht weil er so fromm war, so gut, sondern weil er mich als Heiland gebraucht hat. Kommt her. Bin gespannt darauf, wie das sein wird. Wir werden bloß noch Tränen haben, der Freude, der Beschämung. Jesus lässt mich ewig nicht. Trotz all dem, was jetzt offenbar wurde. Das Letzte, was hier gesagt wird, schlagen wir zurück nach Vers 35. Es könnte jemand sagen, wie werden denn die Toten auferstehen? Mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, du dummer Kerl. Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist nicht der Leib, der da werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Aber Gott gibt ihm einen Leib, wie er will. Paulus nimmt das Bild von Jesus auf. Das Weizenkorn bleibt allein und bringt keine Frucht. Wenn ihr es in einem Museum, im Brotmuseum in Ulm ausstellt unter einem Glaskasten, bringt es keine Frucht. Wenn ihr es in die Erde einsenkt und es verwest, vergeht, dann bringt es Frucht. Dann kommt der Halm und die Ehre, was ganz anderes als was das Körnlein war. So wird es ein ganz neuer Leib werden. Im Philipperbrief sagt einmal der Paulus seelsorgerlich: Wir warten auf unseren Herrn Jesus Christus vom Himmel, welcher unseren vergänglichen Leib verklären wird. Den Leib mit den Hüftschmerzen und mit den dritten Zähnen, mit dem schlechten Sehen und mit dem schlechten Gedächtnis, vergänglichen Leib. Mit der Sorge, ob die Gesundheit reicht, ob es Geld reicht, was aus den Kindern wird, vergänglicher Leib. Den wird Jesus verklären, dass er gleich wird seinem Auferstehungsleib. Wissen Sie, damals, als der Thomas, der zuerst nicht geglaubt hat, dass Jesus auferstanden ist, dann Jesus gesehen hat, mit dem Auferstehungsleib, mit dem verklärten Leib, hat er bloß noch gerufen: Gott, Yahweh, da ist ja Gottes Gegenwart, Gottes Vollkommenheit, Gottes Herrlichkeit. Liebe Freunde, stellen Sie mal vor, in unserem Körper, mit all dem, was wir erlebt haben, mit all den Macken und Kanten, Jesus will uns einmal dorthin führen zu einem neuen Leib, der bloß noch voll ist von Gottes Herrlichkeit. Weltenwende, das Ende ist nichts Grab. Sondern dass Jesus unseren vergänglichen Leib zu seiner Herrlichkeit führen will. In Esslingen bei den Ausgrabungen in der Stadtkirche hat man den ältesten christlichen Grabstein gefunden, jenseits der Donau. Ein junger Mann ist dort beerdigt worden und ist nur eingeritzt auf den Sarkophagdeckel: In nomine Domini, im Namen des Herrn. Ist nicht ein vergänglicher Mensch, und der gehört Jesus. Bei einem Konzert in Schorndorf, ich bin vorher erinnert worden, als sie ihren schönen Choralsatz sagen, nach der Melodie von Johann Sebastian Bach, hat Dora Metzger uns ein großes Klavierkonzert gegeben. Und nach langem Applaus eine Zugabe. Und sie hat nur schlicht gesagt: Wohl mir, dass ich Jesus habe. Das ist ja auch ein Text auf diese Melodie. Und das war nicht die Ankündigung eines Musikstücks, sondern Bekenntnis. Wohl mir, dass ich Jesus habe. Jochen Klepper, damit soll es dann ein Ende sein, hat ergreifend geschildert, die Geschichte des großen Soldatenkönigs, Vater vom alten Fritz, wie der in Königs Wusterhausen von Gicht gebeugt, von Gallenanfällen geplagt, dem Tod entgegengeht und dem Zinzendorf schreibt, ich kann getrost sterben, ich habe genug geschafft und bin für Gerechtigkeit eingetreten. Und dann hat Nikolaus Ludwig, Reichsgraf von Zinzendorf, um den König gerungen, um den großen König. Und hat gesagt, so wollte ich nicht sterben, im Vertrauen auf meine Verdienste, sondern im Vertrauen darauf, was Jesus kann, noch im Sterben, bis in die Ewigkeit hinein. Und dann hat er ihm das Lied geschrieben, das auch noch in unserem bisherigen Gesangbuch steht, wo der letzte Vers heißt, wir warten mit Gelassenheit der großen Offenbarung. Freunde, Leute, die Jesus gehören, die Jesus angehören, leben der Zukunft entgegen, nicht im Grab. Wir warten mit Gelassenheit der großen Offenbarung. Und jetzt wollen wir singen vom Lied 87, auch ein Auferstehungslied, 87, die Verse 1, 4 und 5. O Tod, wo ist dein Stachel nun, wo ist dein Sieg, o Hölle? Sie merken, das ist 1. Korinther 15 aufgenommen. Strophen 1, 4 und 5.